Was hier immer so als Kollateralschaden bezeichnet wird, das war ja auch schon, als der Begriff aufkam im Jugoslawienkrieg, der NATO eine einzige große Lüge, so sind das die beabsichtigten Wirkungen des Krieges. Krieg ist einfach Niedermachen, Angst und Schrecken erzeugen, damit sich ein feindlicher Souverän dem eigenen politischen Anspruch beugt. Und wenn es sich um einen Souverän handelt, der gar keiner ist, wie eine Guerilla-Organisation, dann muss man ja die Basis nehmen, also ich zerstöre die Lebensverhältnisse, innerhalb derer sie überleben kann. Und ich zerstöre einen Staat wie Libanon möglichst weitgehend mit dem Vorwurf, er hat nicht genügend getan, um gegen Hisbollah vorzugehen. Dass dahinter natürlich der Anspruch steckt, dieser ganze Staat sollte sich einen völlig anderen Zweck setzen, als den, den er eigentlich hat. Nämlich genau die Organisation zu zerstören, die er einen größten Teil seiner nationalen Identität ausmacht. Bleibt dabei außen vor. Das ist eine Leistung, die der Israel, die Libanon, die er zu erbringen hat. Und daran wird er mittlerweile auch gemessen. Ob der Ministerpräsident es schafft, die Auflagen, die ihm gemacht worden sind, durchzusetzen, ob er einen etwaigen, ihm dabei treuenden Bürgerkrieg durchsteht, ob er ihn vermeiden kann, all dies kann man durchaus lesen. Aber trotzdem bleibt der Standpunkt in der westlichen Öffentlichkeit aufrechterhalten, dieser Staat Libanon hat sich daran zu messen, inwieweit er mit den Sicherheitsinteressen Israels vereinbar ist. Der Krieg gegen Hisbollah, das war auch so eine lustige Unterscheidung, auf die amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice gekommen ist, in ihrem Ersuchen an Israel, doch den Krieg zu führen unter weitgehender Respektierung der Souveränität des Libanon. Eine der erlesenen Schönheiten internationaler diplomatischer Sprachregelungen. Ich zerbombe ein Land und respektiere dabei seine Souveränität. Vielleicht wird es dadurch sich zu lösen, nicht mal dadurch kann man es lösen, dass sie sich hinterher entschuldigt. Aber das war tatsächlich der Anspruch, weil es immerhin noch nicht vergessen war, dass die neue Regierungsformel Libanons ja nicht zuletzt unter amerikanischer Patenschaft entstanden ist, als damals die Syrer zum Abzug ihrer Truppen aus dem Libanon veranlasst worden sind. Und dass genau dieses gleiche Staatswesen in dieser labilen Balance der widerstrebenden staatstragenden Kräfte dadurch aufs Spiel gesetzt worden ist, dass ein Teil dieser nationalen Koalition, nämlich Hisbollah, von Amerika, dieser selbsternannten Schutzmacht der neuen libanesischen demokratischen Balance, zusammengebombt wurde. Das Entscheidende an dieser ganzen Debatte, wer den Krieg gewonnen hat, wie der Krieg ausging, ist, dass die ganze Debatte auf einer Nichtwahrnehmung, auf einer absoluten Wahrnehmungsblockade bezüglich des wahren und einzigen Kriegsgrundes und Anlasses sämtlicher Kriege im Nahen Osten in den letzten 60 Jahren basiert. Und der Kriegsgrund ist der Staat Israel. Ich bringe ein Zitat eines Dichters, weil die sich ja mal gut ausdrücken können. Das war der Dichter Robert Menasse, ein österreichischer Bestsellerautor, der am 10. August in der Süddeutschen Zeitung seine Eindrücke über diesen Krieg beschrieb und sich über diesen Krieg beklagt hat, weil er sich selbst als Pazifist begreift und jetzt darüber klagt, dass der Krieg es ihm verunmöglicht, diese schöne Grundeinstellung weiterhin aufrechtzuerhalten. Zitiere: Denn so komplex die Lage im Nahen Osten auch ist, eines ist bestürzend simpel. Kein einziger israelischer Soldat wäre heute im Libanon, keine einzige israelische Bombe würde über einen Nachbarstaat Israels abgeworfen werden, wenn Israel in Ruhe leben könnte, ohne Raketeneinschläge auf seinem Territorium, ohne terroristische Attentate in seinen Städten. Das muss, denke ich, die Welt doch begreifen. Shalom Israel mit seiner bunten, nicht zu vergessen, auch arabischen Bevölkerung. Shalom Israel mit der einzigen Demokratie in dieser Weltregion. Shalom Israel, Kind von 6 Millionen Toten. Jetzt sitze ich vor dem Fernseher, will Bomben sehen, noch mehr Bomben, so viele Bomben, bis die Hisbollah ausradiert ist und alle Vernichter vernichtet sind. Ich will keine Bomben sehen, ich hasse mich, weil ich diese Bomben sehen will. Kein Israeli hat je das Existenzrecht eines anderen Staates in Frage gestellt. Wenn aber andere Staaten die Existenz Israels in Frage stellen, dann muss Israel diesen Krieg führen. Einen, verdammt, ich bringe das Wort kaum heraus, einen gerechten Krieg. Das ist aus der betroffenen Seele des Autors geschildert, aber es bringt eigentlich sehr schön zur Anschauung, was die Grundlage der Solidarität oder der Parteilichkeit für Israel ausmacht und was auch ein Teil existierender Staatsräson dieses Staates im Nahen Osten ist. Das ist die Geschichte vom kleinen David, der gegen den mächtigen Goliath in einer Welt von Feinden steht. Kein einziger Israeli, sagt er, hat je einen anderen Staat in seinem Existenzrecht bedroht. Das ist insofern richtig, als ein Staat Palästina nicht existierte. Aber der real existierende Sachverhalt im Nahen Osten, dass hier ein Staatswesen in eine Region hineingesetzt worden ist und sich aufgebaut hat auf der Basis der Bestreitung der Existenz der dort anwesenden Bevölkerung, von Anfang an auf der Basis der Beschränkung der nationalen Souveränität der umwesenden Staaten. Also das ganze Projekt des Zionismus einer Landnahme in einer feindlichen Umgebung und einer Durchsetzung dieser Landnahme von Anfang an mit dem bewussten Preis des Krieges, eine staatliche Existenz, die nicht wie bei jedem Staat, klar, immer auf der Bereitschaft des Einsatzes des seines besten Mittels, nämlich der Gewalt, basieren, sondern überhaupt nur möglich in seiner Staatwährung durch einen Krieg. Dass es von Anfang an eine permanente Kriegserklärung war, die von den Leuten in der Umgebung und selbst von den Israelis teuer bezahlt worden ist, durch eine permanente Kriegsführung und Kriegsbereitschaft, das ist bei dem völlig ausgelöscht. Der Grund, warum das völlig ausgelöscht ist, liegt an der Staatsgründungslüge Israels, dass ausgerechnet ein solcher bis eine Zähne bewaffneter Staat, der die notwendige Konsequenz gewesen wäre, aus der faschistischen Politik des deutschen Faschismus, der Ermordung der europäischen Juden. Der iranische Präsident Mohammed Ahmadinejad hat ja sehr unliebsames Aufsehen erregt in der Weltöffentlichkeit, weil er sich auf die klassische Fragestellung, wie stehen Sie zum Holocaust, ausweichend geantwortet hat. Man muss da sehr vorsichtig sein, weil er selbst war etwas unvorsichtig in seiner Antwortgebung und hat sich dauernd immer nur auf den Punkt festnageln lassen, wie er denn zur Faktizität dessen steht, dass in Europa Juden umgebracht worden sind. Mittlerweile ist er geschickter geworden und weicht dieser Fragestellung immer einigermaßen aus. Aber das Entscheidende an der Fragestellung ist ja, die Frage heißt ja nicht, sind Sie damit einverstanden, dass die Geschichtsforschung herausgefunden hat oder dass es feststeht, dass der deutsche Faschismus 6 Millionen Juden umgebracht hat? Das Ganze als Holocaust in die Welt gestellt, impliziert ja mehr. Das heißt, da sind Sie damit, sind Sie auch der Auffassung, dass die Ermordung von 6 Millionen Juden in Europa während des deutschen Faschismus nicht ein Akt von Politik gewesen ist, nicht ein Lehrstück dessen, wozu ein Staat fähig sein kann, wozu Krieg führen kann, sondern dass es sich dabei um ein gewissermaßen außerpolitisches Ereignis abgrundtiefer Bösartigkeit handelt, um einen Anschlag auf Politik, und dass angesichts dieses nicht rational erklärbaren, in seiner Zweckmäßigkeit nicht nachvollziehbaren Ereignisses eindeutig ist, dass die einzige Antwort darauf nur darin bestehen kann, dass die gesamte Welt sich hinter ein neues Staatswesen der selbsterklärten Rechtsnachfolger der Überlebenden stellt, dass seine Existenz darauf aufbaut, dass es der anwesenden Bevölkerung die Überlebensmöglichkeiten bestreitet und für die Durchsetzung dieses Staatszweckes mittlerweile zwischen dem Mittelmeer und demnächst bis Teheran bestimmt, welche Staaten in dieser Region welche Politik zu betreiben haben. Der Ausdruck, das hat ja, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich der Ahmadinejad nicht gemerkt, aber dass man dieses geschichtliche Ereignis, dass der deutsche Faschismus neben anderen auch den Juden den Krieg erklärt hat, mit diesem altgriechischen Mythologem Holocaust belegt, ist so ein Zeichen, dass man sich einfach weigern muss, zur Kenntnis zu nehmen, was damals passiert ist und was jetzt zurzeit passiert. Man merkt schon aus einer ganz prinzipiellen Überlegung, dass es niemals der Grund sein kann, dass die Welt für Israel ist, dass sie sich bedrückt fühlt über Auschwitz. Wenn das der Fall wäre, wäre die ganze Geschichte nach Auschwitz völlig anders verlaufen. Im Zweiten Weltkrieg sind nämlich auch fast 50 Millionen Sowjetmenschen durch die Wirkung des deutschen Faschismus gewaltsam ums Leben gebracht worden. Das hat weder die deutsche noch die andere westliche Politik jemals auch nur im Traum daran denken lassen, die Sowjetunion zu unterstützen. Wären die Sinti und Roma auf den Gedanken gekommen, sie möchten in ihrer alten Heimat in Indien, in Punjab, einen neuen Staat aufbauen, ihre Chancen wären gleich null gewesen. Von den Schwulen, die ebenfalls Opfer einer Kriegsführung des Faschismus geworden sind, weil sie ebenfalls als Feinde der deutschen Nation bezeichnet worden sind, gibt es keine Staatsforderungen bis jetzt zum Glück. Also es muss einen anderen Grund haben, warum es diese Solidarität mit diesem jüdischen Staatsgründungsprojekt gibt. Aus der Logik dessen, dass der deutsche Faschismus beschlossen hat, zu der Summe der Gegner, die dem seines Erachtens dem Deutschen Reich zustehenden Platz in der Welt im Wege stünden, gehörten neben diversen anderen Völkerschaften und den Kommunisten in der Sowjetunion vor allem auch die Juden, und dass deswegen ein gehöriger Bestandteil der Kriegsanstrengungen Deutschlands dem Ziel gewidmet worden ist, möglichst viele Juden in Europa zu beseitigen, sie dauerhaft darauf auszuschalten, dass man sie umbringt. Aus dem folgt doch gerade nicht die Gründung eines eigenen Staatswesens mit möglichst viel Gewalt. Da würde doch logischerweise eher das Gegenteil daraus folgen. Die Abschaffung von der Gewalt von Menschen über Menschen, die Abschaffung des Staates, die Abschaffung des Mittels Kriegs. Es stimmt doch nicht, dass an Auschwitz das Entsetzliche wäre, dass man hier merkt, wozu industriefähig ist, industrielle Ermordung. Es ist doch ganz anders. Auschwitz zeigt doch, wozu ein Staatswesen unter weitgehender Kollaboration eines tüchtigen Staatsvolks fähig ist. Auschwitz war doch ein Joint Venture zwischen Führung, Reichswehr und Volk. Es gab doch keinen Widerstand. Wenn die Führung beschließt, das ist jetzt der Feind, dann geht der normale Bürger ans Gewehr und dann geht er auch an den Gasofen. Hinterher, wenn sich herausstellt, das Projekt ist fehlgeschlagen, dann gibt es, man merkt ja auch, dass der Paradigmenwechsel deutscher Politik, dass nicht mehr der Franzose, nicht mehr der Jude der Feind des deutschen Fortschritts ist, dass der absolut nicht dazu geführt hat, dass der gesunde Antisemitismus im deutschen Volkscharakter, dass der irgendwie dramatisch nachgelassen hätte. Der hat nichts zu tun mit der politischen Konjunktur, die jetzt heißt, die Juden, soweit sie in Israel sind, sind ein wichtiger Bündnispartner der freien Welt. Sind ein Staat, den wir unterstützen, was man schon daran merkt, dass der unterstützenswert ist, weil ein Staat ist, der unserem eigenen sehr gleicht. Es ist ein Staat auf der Basis der einzig vernünftigen Wirtschaftsweise, Kapitalismus. Es ist ein Staat, der sich auf der Welt behauptet mit dem adäquaten Mittel, mit dem Staaten sich behaupten, mit einer starken Armee. Merkt man schön, Deutschland kommt jetzt wieder groß raus. Normalität, unsere Jungs dürfen ins Ausland zum Kämpfen. Nach diesem Vorbild ist doch auch Israel organisiert. Der alte Denker Karl Marx in seiner Schrift zur Judenfrage hat damals noch die aberwitzige Theorie vertreten, dass das Problem der Juden darin besteht, dass sie einerseits Bürger sind und zweitens noch ganz besondere Bürger sind, weil sie noch auf ein Judentum großen Wert legen. Und er hat als Lösung vorgeschlagen, die sollen sich von ihrem Judentum emanzipieren und dann gemeinsam mit dem Rest der Menschheit die bürgerliche Gesellschaft per Revolution zerstören. Weil mehr wie weltfremd der Mensch gewesen ist. Der fanatische Kommunist Lenin hat aus dem Bund der Kommunisten die Juden ausgeschlossen, die einen eigenen jüdischen Arbeitskreis gründen wollten und die Oktoberrevolution auf die Schaffung einer jüdischen Republik verpflichten wollten. Weil er gesagt hat, wir wollen doch, dass die Proletarier kein Vaterland haben und dass sie die Ketten verlieren und nicht, dass sie neue Abhängigkeiten aufgrund von Schicksalsgemeinschaften schließen. Das war nicht der Gedanke und nicht die Politik, die zu dem Staat Israel geführt hat. Israel ist einerseits ein ganz normales Produkt bürgerlichen Denkens, bürgerlichen Resonierens. Der Zionismus ist ein Spätprodukt des europäischen Nationalismus, nur unter besonderen Voraussetzungen. Die Juden, die gab es als solche ja nicht, als ein Staatsvolk mit einem festen Territorium. Also die Gründungstheoretiker des Zionismus mussten sich ja den Juden als Volk erst erfinden, konnten nur eigentlich auf die Religionszugehörigkeit zurückgreifen. Ein Gedanke, der auch nicht so abwegig ist, der letzte, der das probiert hat, war übrigens mittlerweile ja zu besichtigen, furchtbaren Resultaten waren die jugoslawischen Titoisten, die Moslems in ihrer Republik als Nationalität erfunden haben, die in Bosnien-Herzegowina dominierend war. Ich glaube nicht, dass sie dazu den Herzl und den Zionismus lesen mussten, aber sowas geht. Nur bei dem Herzl war das natürlich eine ganz schwierige Angelegenheit im 19. Jahrhundert. Der musste, um einen jüdischen Volkscharakter